Meine Damen und Herren, seit Bücher geschrieben werden, werden Bücher verbrannt. Dieser abscheuliche Satz hat die Gültigkeit und Unzerreißbarkeit eines Axioms. Einen dieser Scheiterhaufen haben wir mit bloßem Auge brennen sehen. Das war auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert, und deswegen haben wir uns heute versammelt. Es gibt Andachtsübungen, und wie es Andachtsübungen gibt, sollte es, nicht weniger ernsthaft und folgenschwer, Gedächtnisübungen geben. Meine Damen und Herren, wir sind zu einer Gedächtnisübung zusammengekommen. Politik ist von uns selber erlebte Geschichte. Und in prägnanten Augenblicken empfinden wir dies nicht weniger, als es Goethe vor Valmy empfand. Als am 10. Mai 1933 die deutschen Studenten in den Universitätsstädten unsere Bücher tonnenweise ins Feuer warfen, spürten wir, hier vollzieht sich Politik und hier ereignet sich Geschichte. Die Flammen dieser politischen Brandstiftung würden sich nicht löschen lassen. Sie würden weiter züngeln, um sich fressen, auflodern und Deutschland, wenn nicht ganz Europa, in verbrannte Erde verwandeln. Es würde so kommen und kam so. Es lag in der Unnatur der Sache. Sie machten sich viel mit Fackeln und Feuer zu schaffen, jene Pyrotechniker der Macht. Die Feuer brannten auf dem Opernplatz in Berlin, auf dem Königsplatz in München, auf dem Schlossplatz in Breslau, vor der Bismarcksäule in Dresden, auf dem Römerberg in Frankfurt. Sie loderten in jeder deutschen Universitätsstadt. Die Studenten hielten in braune Uniform die Ehrenwache, die Sturmriemen unterm akademischen Kinn. In Berlin hatten sie sich vor der Universität und der Bibliothek aufgebaut, sahen zum Scheiterhaufen hinüber und kehrten ihrer Alma Mater den Rücken und den Standbildern der Brüder Humboldt am Haupttor. Sie blickten zackig geradeaus, die Studenten, hinüber zum Brandmal, wo der kleine Teufel aus der Schachtel schrie und gestikulierte und wo die Kommilitonen die Bücher zentnerweise ins Feuer schippten. Meine Damen und Herren, ich habe Gefährlicheres erlebt, Tödlicheres, aber Gemeineres nicht. Ein Revolutionär muss alles können, brüllte der personifizierte Minderwertigkeitskomplex aus Reit. Er muss ebenso groß sein im Niederreißen der Unwerte wie im Aufbauen der Werte. Und die Frankfurter Zeitung vom 11. Mai berichtet, niemals, so meinte er, hätten junge Männer so wie jetzt das Recht, mit Ulrich von Hutten auszurufen, O Jahrhundert, O Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben. Was hatte vom abscheulichen Schauspiel abgesehen an diesem Abend stattgefunden? Hatte diesmal auch der dämonische Gefreite und Obdachlose aus Braunau am Inn gebrüllt? Nein. Hatten seine Marodeure und sein Pöbel die Bücher ins Feuer geworfen? Nein. Viel Schrecklicheres, etwas Unausdenkbares war geschehen. Ein Doktor der Philosophie, ein Schüler Gundolfs, hatte die deutschen Studenten aufgefordert, höchst selbst den deutschen Geist zu verbrennen. Es war Mord und Selbstmord in einem. Das geistige Deutschland brachte sich und den deutschen Geist um. Und der Arrangeur, auch und gerade er, war, wie er das zu formulieren pflegte, ein Arbeiter der Stirn. Ich habe mich damals schon und seitdem manches Mal gefragt, warum hast du am 10. Mai 1933 auf dem Opernplatz in Berlin nicht widersprochen? Hättest du, als der abgefeimte Kerl eure und auch deinen Namen in die Mikrofone brüllte, nicht zurückschreien sollen? Dass ich dann heute nicht hier stünde, darum geht es jetzt nicht. Nicht einmal, dass es zwecklos gewesen wäre, steht zur Debatte. Helden und Märtyrer stellen solche Fragen nicht. Als wir Karl von Ossietzky baten, bei Nacht und Nebel über die Grenze zu gehen, es war alles vorbereitet, sagte er nach kurzem Nachdenken, es ist für Sie unbequemer, wenn ich bleibe, und er blieb. Als man den Schauspieler Hans Otto, meinen Klassenkameraden, in der Prinz-Albrecht-Straße schon halb tot geschlagen hatte, sagte er, bevor ihn die Mörder aus dem Fenster in den Hof warfen, blutüberströmten Gesichts, das ist meine schönste Rolle. Er war nicht nur auf der Bühne am Gendarmenmarkt der jugendliche Held. Gedenken wir dieser beiden Männer und fragen wir uns, ob wir es ihnen gleichgetan hätten. Als ich in jener Zeit anlässlich der Amateurboxmeisterschaften im Berliner Sportpalast saß und als zu meiner Überraschung bei jeder Siegerehrung die Besucher aufstanden, den Arm hoben und die beiden Lieder sangen, blieb ich als Einziger sitzen und schwieg. Hunderte schauten mich drohend und lauernd an. Nach jedem Boxkampf wurde das Interesse an mir größer. Trotzdem lief dieses Nebengefecht des Abends zwischen dem Sportpalast und mir glimpflich ab. Es endete unentschieden. Was ich getan, genau was ich nicht getan hatte, war beileibe keine Heldentat gewesen. Ich hatte mich nur geekelt. Ich war nur passiv geblieben. Auch damals und sogar damals, als unsere Bücher brannten. Ich hatte angesichts des Scheiterhaufens nicht aufgeschrien. Ich hatte nicht mit der Faust gedroht. Ich hatte sie nur in der Tasche geballt. Warum erzähle ich das? Warum mische ich mich unter die Bekenner? Weil immer, wenn von der Vergangenheit gesprochen wird, auch von der Zukunft die Rede ist, weil keiner unter uns und überhaupt niemand die Mutfrage beantworten kann, bevor die Zumutung an ihn herantritt. Keiner weiß, ob er aus dem Stoffe gemacht ist, aus dem der entscheidende Augenblick Helden formt.